So, ich darf euch allen nochmal ein gesegnetes neues Jahr wünschen. Thema der Predigt heute, was uns das Krippenspiel verschweigt. Wir haben ja auch so ein schönes Krippenspiel hier. Nicht? Wir kennen alle diese Krippendarstellungen, die um die Weihnachtszeit in vielen Kirchen aufgestellt werden. Manche sind davon sogar künstlerisch richtig wertvoll. In Italien haben wir erlebt, dass es da eine unglaubliche Krippenkultur gibt in der Weihnachtszeit, zum Teil mit lebenden Darstellern, die dann da stundenlang stehen und Krippe darstellen. Teilweise eine richtige Touristenattraktion, nicht? Man denke an das Krippenspiel in der Birnau. Das ist so eine Touristenattraktion. Und bei den Krippen finden wir eigentlich immer eine Reihe von Elementen, die diesen Krippen allen gemeinsam sind, nicht? Da liegt das Jesuskind in der Krippe, das ist ja auch biblisch so berichtet. Da ist ein Ochse und ein Esel, der Stern von Bethlehem, die Hirten und die sogenannten heiligen drei Könige. Alles zusammen eine geballte Ladung christlicher Tradition. Und außerdem ist das Ganze eine richtige Idylle, an der wir uns wärmen können. Und manches davon stammt ja auch durchaus aus den Evangelien und manches ist so im Lauf der Zeit dazugekommen und manches ist so nicht biblisch. Zum Beispiel von den heiligen drei Königen sagt die Bibel was anderes. Wir lesen Matthäus 2, als Jesus während der Herrschaft von König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren war, kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo finden wir den König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie, wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hergekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes davon hörte, geriet er in Bestürzung und ganz Jerusalem mit ihm. Er befahl alle hohen Priester und Gesetzeslehrer des jüdischen Volkes zu sich und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, erwiderten sie, denn so ist es in den Heiligen Schriften durch den Propheten vorausgesagt. Du, Bethlehem im Land Juda, keineswegs bist du die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda, denn ein Fürst wird aus dir kommen, der Hirte meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie, wann sie genau den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Dann schickte er sie nach Bethlehem, geht und erkundigt euch sorgfältig nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt, damit ich auch hingehen und ihm die Ehre erweisen kann. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg und der Stern, den sie bei seinem Aufgang beobachtet hatten, zog vor ihnen her, bis er schließlich genau über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, kam eine sehr große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre. Dann holten sie ihre mitgebrachten Schätze hervor und legten sie dem Kind hin, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als sie dann im Traum eine göttliche Weisung erhielten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, reisten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Das Erste, was uns hier gleich auffällt, ist, hier ist von Königen gar nicht die Rede, sondern von Sterndeutern. Und da geht die Peinlichkeit schon los, denn Sterndeuterei war dem Volk Israel ja verboten. Also Sterndeuter, eigentlich ein Ärgernis, nicht? Aber die haben mit Hilfe ihrer Sterndeuterei offensichtlich mitgekriegt, dass in Israel ein König geboren ist. Und außerdem haben sie mitgekriegt, dass das gar kein gewöhnlicher König ist. Denn sie sagen, sie sind gekommen, um ihn anzubeten. Normalerweise wurden Könige, nun ja, denen wurde gehuldigt, man hat ihnen Geschenke gebracht, man hat sie verehrt, aber man hat sie nicht angebetet. Mal von wenigen Ausnahmen abgesehen, die das unter Gewaltandrohung von ihrem Volk gefordert haben. In der Antike gab es beim Römischen Reich zum Beispiel sowas. Aber normalerweise war das ja nicht so. Und eine Idylle ist die ganze Geschichte nicht, denn schon das mit den Sterndeutern ist biblisch gesehen ja ein Ärgernis. Wir lesen hier zu Jesaja 47, Verse 13 und 14, du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne. Es sollen hertreten und dir helfen die Meister des Himmelslaufs und die Sterngucker, die an jedem Neumond kundtun, was über dich kommen werde. Siehe, sie sind wie Stoppeln, die das Feuer verbrennt. Sie können ihr Leben nicht erretten vor der Flamme Gewalt, denn es wird nicht eine Glut sein, an der man sich wärmen, oder ein Feuer, um das man sitzen könnte. Das ist eigentlich ziemlich deutlich, was Gott von der Sterndeuterei hält. Aber bei der Geburt Jesu lässt er das zu. Nicht, was in seinem Volk Israel keiner mitkriegt oder keiner mitkriegen will. Die fremden Sterndeuter, die kriegen es mit. Und das jüdische Volk, was nicht kommt, um ihn anzubeten, und die jüdische Theologie kommt auch nicht, um ihn anzubeten, aber die fremden Sterndeuter. Und Herodes hat das zwar erkannt, nicht, er hat sich ja bei seinen Pharisäern und Schriftgelehrten erkundigt, aber der denkt gar nicht dran, ihn anzubeten, sondern er denkt darüber nach, wie er ihn umbringen kann. Eigentlich doch erstaunlich, nicht, ein Volk, was auf das Erscheinen des Messias wartet, seit Jahrhunderten wartet, nicht, die großen Messias-Prophezeiungen von Jesaja liegen 600 Jahre zurück, als es geschieht. Und die haben wirklich darauf gewartet, sie haben die Schrift studiert. Und wie er kommt, im günstigsten Falle, sie erweisen ihm die Ehre nicht, weil sie es gar nicht mitkriegen. Und im ungünstigsten Falle wollen sie ihn umbringen. Also wirklich keine Idylle. Johannes 1, Verse 10 und 11, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Eigentlich eine Tragödie von Anfang an. Und besonders eine Tragödie der jüdischen Theologen, der Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie bemühten sich wirklich, sich an die Gebote Gottes zu halten. Sie waren in der Erwartung des Messias. Und als er kam, haben sie es nicht gemerkt. Warum war das so? Die Pharisäer hatten einfach eine andere Vorstellung vom Messias. Er sollte ein siegreicher Held sein, er sollte sie von den Römern befreien. Ein strahlender Held, ein großartiger König in einem Riesenpalast mit einem gewaltigen Gefolge, sowas stellten sie sich unter dem Messias vor. Und eigentlich hätten sie es bei ihrer Schriftkenntnis besser wissen müssen. Denn den Jesaja 53 haben sie ja wahrscheinlich auch mal gelesen. Dann kam hinzu, dass sie in völliger Gesetzmäßigkeit lebten. Sie glaubten durch die Einhaltung der Gebote vor Gott, sich selbst gerecht machen zu können. Das ist grundsätzlich falsch. Das kann nämlich keiner. Wenn das ginge, dass wir vor Gott durch unsere Werke selbst gerecht werden könnten, was hätte dann Gott gemacht? Dann hätte er doch nicht gesagt, mein lieber Sohn Jesus Christus, ich habe dich zwar sehr lieb, aber ich muss dich leider kreuzigen lassen, damit die Welt errettet wird. Das hätte er ganz sicher nicht gemacht, sondern er wäre zu uns gekommen und gesagt, jetzt strengt euch mal an, ja, und tut mal gute Werke und seht mal zu, wie ihr vor mir gerecht werdet. Wo ist das so? Wo wird das verlangt? In allen Religionen. Warum ist das so? Nun, der Feind weiß genau, dass wir das nicht können. Und wenn er uns damit beschäftigt, durch gute Werke gerecht zu werden, werden wir den Weg zu Jesus nicht finden. Und das ist halt der Punkt hier. Sie finden nicht zu Jesus, weil sie so sehr von sich selber überzeugt sind, dass sie so toll gut sind und das alles alleine können. Die brauchen Jesus gar nicht. Und dann haben sie Jesus nur genau beobachtet und mussten dann feststellen, der lebt nicht so gesetzmäßig wie wir, also kann er nicht von Gott kommen. Markus 3, ab Vers 1. Und er ging abermals in die Synagoge und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten darauf, ob er auch am Sabbat ihn heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand, tritt hervor. Und er sprach zu ihnen, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, Leben erhalten oder töten? Aber sie schwiegen still. Und da sah sie ringsum an mit Zorn und war betrübt über ihr verstocktes Herz und sprach zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde gesund. Nun waren die Pharisäer dann begeistert über dieses Wunder, was getan wurde und dass diesem armen Menschen geholfen wurde. Nein. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, wie sie ihn umbrächten. Jesus war ganz anders, als sie sich den Messias vorstellten. Er sollte kein Wanderprediger sein, der zu Fuß über die staubigen Straßen des Landes Israel lief und auf den Dörfern den einfachen Leuten predigte und die Menschen heilte. Er sollte der siegreiche Held sein, der sich sozusagen dann mit den Pharisäern zusammentut, um die Welt zu retten, der sie von den Römern befreit. Und natürlich sollte er genauso gesetzmäßig sein wie sie. Jesus war so, wie er war, eine Enttäuschung für die Pharisäer. Und aus der Enttäuschung entstand krasse Gegnerschaft, die bis zum Mord ging. Der Gedanke, der sich in der Geschichte mit den Sterndeutern aus dem Morgenland zeigt, ist: Gott holt sich aus dem Heidentum Menschen herbei. Übrigens, die noch etwas machen, was Gott dem Volk Israel verboten hat. Die aber den Messias erkennen, verehren und anbeten, weil sein eigenes Volk und seine Religiöse ihn nicht erkennen und ihm nicht die Ehre geben, ihn nicht anbeten, sondern ihn verfolgen und umbringen. Passen wir da gut auf, dass wir nicht denselben Fehler machen. Wenn sein Volk ihn nicht ehrt, dann ehren ihn andere. Und wenn ihn die hohen Herren der Theologie nicht ehren, dann ehren ihn die Kinder. Matthäus 21, ab 14. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm: Hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen: Ja. Habt ihr nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Die Pharisäer sehen die Wunder, die Jesus tut. Normalerweise würden Menschen doch über so etwas staunen und die Überlegung anstellen, warum kann der das? Sie würden sich doch freuen, wenn den Lahmen auf die Beine geholfen wird oder wenn den Tauben die Ohren geöffnet werden. Die Pharisäer sahen überhaupt nicht die Schönheit dieses Augenblicks. Die Reaktion war lediglich ein Vorwurf. Hörst du auch, was diese sagen? Der Vorwurf bezieht sich auf die Tatsache, dass der Ruf Hosianna dem Sohn Davids eine Verehrung des Messias war. Und die Kinder damit ausdrückten, dass Jesus der Messias ist. Wie reagiert Jesus? Der sagt ganz einfach: Habt ihr eigentlich noch nie Psalm 8 gelesen? Ab Vers 3, da steht's nämlich: Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Du hast es so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Die kleinen Kinder haben es begriffen, die Herren Theologen nicht. Hier steht ganz einfach, dass Gott Säuglingen und Kleinkindern sein Lob in den Mund gelegt hat, um damit seine Macht zu zeigen. Und auch der zweite Satz, den ihr hier in dem Psalm 8, Vers 3 finden, stimmt genau auf die Situation, in der sich Jesus mit den Pharisäern gegenüber gerade befindet. Die Pharisäer kannten diese Schriftstelle sicher genau. Aber sie sind so vernagelt von ihren eigenen Vorstellungen, ihrer eigenen Gesetzmäßigkeit, ihrer eigenen Selbstgerechtigkeit und Selbstherrlichkeit, dass sie nicht erkennen, dass der so lange erwartete Messias direkt vor ihnen steht. Die Kinder schreien es ihnen in die Ohren und sie begreifen es nicht. Eine Tragödie. Ich will noch eine weitere Stelle zitieren, wo eigentlich genau das Gleiche beschrieben wird. Lukas 19, 37 folgende. Das ist die Geschichte am Palmsonntag. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über alle die Wunderwerke, wörtlich steht da übrigens Machttaten, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Es ist Palmsonntag, also kurz bevor Jesus seinen Leidensweg antritt. Es ist sozusagen wirklich kurz vor 12. Und die Pharisäer haben es immer noch nicht verstanden. Sie haben durchaus erkannt, dass die Schar seiner Jünger ihn als den Messias verehrt, aber sie erkennen nicht, dass Jesus der Messias ist. Sie wollen, dass er seinen Jüngern den Mund verbietet. Nichts verstanden. Jesus weist ihre Kritik scharf zurück. Wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Die Steine werden es eher begreifen als manche Theologen. Selbstgerechtigkeit verhindert die Erkenntnis. Selbstgerechtigkeit erwächst aus Stolz. Wer stolz und selbstgerecht ist, kann ja schließlich alles selbst. Er braucht Jesus nicht. Hört mal Leuten zu, wenn ihr versucht, die zu evangelisieren in unserem Land, was die dann sagen. Die sagen, mir geht's doch gut, ich hab doch alles. Ich brauch euren Jesus nicht. Umgekehrt, wenn man Jesus ablehnt, hat das schreckliche Folgen. Wenige Jahre, nachdem er die kleinen Kinder hat ermorden lassen, um Jesus zu töten, starb Herodes. Das Volk Israel wurde 70 nach Christus in alle Welt zerstreut und in ein unglaubliches Elend gestürzt. Wirklich keine Idylle. Lukas 13, Vers 37, da sagt Jesus das überdeutlich. Jerusalem, Jerusalem, das tötet die Propheten und steinigt, die zu ihm gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihrer Brut unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Ach ja, das ist doch alles schon so lange her, vor 2000 Jahren. Heute sind wir doch so viel weiter, heute wissen wir doch die Dinge viel besser. Heute haben wir doch die moderne Wissenschaft, heute ist das alles ganz anders. Wirklich? Ich fürchte, die Menschen sind heute nicht anders als damals. Stolz, selbstgerecht und genauso ignorant wie die Pharisäer. Wir sehen heute eine erschreckende Parallele zu dem, was damals geschah. In den ursprünglich heidnischen Ländern bekehren sich Millionen von Menschen zu Jesus, während im sogenannten christlichen Abendland Jesus weitgehend abgelehnt und die Wahrheit des Evangeliums geleugnet wird. Er kam in sein Eigentum und die Seinen erkannten ihn nicht. In den heidnischen Ländern große Aufbrüche, im christlichen Abendland Ablehnung, Stolz, Selbstgerechtigkeit. Wir wissen das alles viel besser. Entschuldigung, ich habe hier Probleme, die Seite umzublättern. So. Die Pharisäer waren damals überzeugt, ein gottgefälliges Leben zu führen. Wir finden das sehr schön in Lukas 18. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der brauchte Jesus gar nicht. Der war doch gerecht, der war doch prima. Der konnte alles selber sehr schön. Aber Jesus sagt an dieser Stelle, dass er sein Ziel verfehlt hat. Dass er nicht gerecht wurde durch seine eigenen Werke. Wie sieht denn diese Einstellung heute aus? Ich bin doch eigentlich ganz in Ordnung. Ich habe doch keinen umgebracht. Geklaut habe ich auch nur wenig. Das mit der Abtreibung war doch schon im ersten Monat. Und die Ehescheidung, da haben wir uns doch gütlich getrennt. Für die Kinder habe ich auch bezahlt. Und für meine Frau muss ich nach den heutigen gesetzlichen Regelungen ja nicht bezahlen. Und für die Asylanten habe ich Altkleider gespendet. ich bin doch eigentlich ganz in Ordnung. Was Jesus zu den Pharisäern seiner Zeit gesagt hat, haben wir bereits oben gesehen. Aber was würde er denn zu dieser modernen Einstellung der Selbstrechtfertigung sagen? Der würde dir wahrscheinlich sagen, dass deine Altkleider dich nicht retten werden. Und selbst dann, wenn du so gut wie der Pharisäer seiner Zeit wärst, da kannst du mal rumgucken, wie viele das sind, und wirklich deine ganzen Einkünfte brutto verzehnten würdest, also den zehnten Teil deiner ganzen Bruttoeinkünfte wirklich für das Werk des Herrn geben würdest, da würde dich das auch nicht retten. Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und wenn Jesus hier die Wahrheit gesagt hat, und davon gehe ich aus, dann gibt es keinen anderen Weg als Jesus. Und in unserem ehemalig christlichen Abendland machen genau das, was damals die Pharisäer gemacht haben, nur noch etwas schlimmer. Die haben immerhin noch versucht, vor Gott gerecht zu werden. Auch wenn sie dabei den falschen Weg wählten. Bei uns wird das meistens gar nicht mehr versucht, da wird diese Frage gar nicht gestellt. Da ist der Bedarf überhaupt nicht mehr da. Was macht Jesus, wenn die Seinen ihn nicht haben wollen? Wir haben das gelesen. Notfalls werden die Steine schreien. Aber das müssen die noch gar nicht mal. Denn wenn das sogenannte christliche Abendland ihn nicht haben will, dann wird er angebetet und gepriesen von den Koreanern, den Chinesen und den Schwarzafrikanern. Schaut euch mal das Bild an. Evangelisation in Schwarzafrika. Über Mangel an Teilnahme braucht man sich nicht zu beklagen. Nun könnte man sagen, das sind ungebildete Leute, die wissen nichts von der modernen Wissenschaft. Schon richtig. Aber wie war das mit den Beispielen aus der Zeit Jesu? Die Sterndeuter hatten es begriffen, die Kinder hatten es begriffen, ein Haufen einfacher Leute vor Jerusalem hatte es begriffen, die Elite des Volkes hat es nicht begriffen. Sind wir hier in Europa dem sogenannten christlichen Abendland eventuell auch schon zu gebildet, um es begreifen zu können? Sind wir vielleicht schon so von uns selbst überzeugt, dass das Wichtigste im Leben an uns vorbeigeht, ohne dass wir das überhaupt merken? Schau mal hin in unserer Wohlstandsgesellschaft, was da für ein Elend herrscht. Anwachsende Kriminalität, überall zerbrochene Ehen, zahllose Kinder, die darunter leiden, wenn sie nicht vorher abgetrieben wurden, explodierende Staatsverschuldung, die kein Mensch mehr jemals wird bezahlen können, nahe an unseren Grenzen Terrorismus, Kriege, und mittendrin ein Haufen ratloser und hilfloser Politiker. Worauf will man denn da die Hoffnung gründen, dass wir Menschen das hinkriegen? Gibt es da keinen, der den Weg weiß, wie man aus diesem Chaos wieder herauskommt? Gott sei Dank gibt es einen, der den Weg weiß. Nicht nur das, der sogar der Weg ist. Und den musst du haben, wenn du in diesem Chaos und diesem Irrsinn nicht untergehen willst. Das Gute an der ganzen Geschichte, der wartet auf dich. Du musst es ihm nur sagen. Geh im Gebet zu Jesus. Sag ihm ehrlich, was du in deinem Leben verkehrt gemacht hast. Betonung auf ehrlich. Schiebe es nicht auf andere. Gib zu, dass du dir die Probleme selber eingebrockt hast und benenne die Dinge beim Namen. Versuche ja nichts schönzureden. Sage nicht, es war nur eine kleine Affäre. Sage, es war Ehebruch. Sage nicht, ich habe von meiner Freundin verlangt, es wegzumachen, sondern sage, ich habe von meiner Freundin verlangt, unser gemeinsames Kind zu ermorden. Klartext ist gefragt. Versuche nichts auszulassen. Schockieren kannst du Jesus sowieso nicht. Der weiß es ohnehin schon und er hat auch schon schlimmere Bekenntnisse gehört. Bitte Jesus um Vergebung. Jesus wird dir jede Schuld vergeben, wirklich jede, wenn du sie ehrlich bekennst und ehrlich bereust. Er ist dafür am Kreuz gestorben. Lade ihn ein, jetzt in dein Herz zu kommen, dein Herr zu sein und dein weiteres Leben zu führen. Wenn du es ehrlich meinst, wird er es tun. Er wird dein Leben führen, er wird dich verändern, er wird dich sicher durch Nöte und Schwierigkeiten hindurchbringen. Du wirst nie mehr allein sein. Du wirst ihn immer mehr kennenlernen. Er wird dafür sorgen, dass du am Ende deines Lebens nicht in die Finsternis stürzt, sondern einen Platz in seinem Reich hast. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Er erfülle dich mit dem Heiligen Geist bis zum Überlaufen. In Jesu Namen. Amen. Amen.